Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Quickie, dem Podcast der Promedia, bei dem kurz, knapp und klimafreundlich auf das bestimmte Thema unserer Zeit eingegangen wird, den Klimawandel. Ich bin Nemi Sever und begrüße zur heutigen Ausgabe im Rahmen des Alpen-Klimagipfels den ORF-Wettermoderator und Meteorologen Markus Watzak.
Hallo, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Wir gehen anfangs immer auf einen Begriff ein, der hier auf unserer Klimawand steht. Die kann man auch auf der YouTube-Version dieses Podcasts sehen. Und da gehen wir immer auf den Begriff ein, den der letzte Gast hatte. Und das war der Klimapsychologe Fabian Hirt. Und der hat aufgeschrieben Erfolgsgeschichten.
Erfolgsgeschichten, das ist ja schön, ja?
Zum Thema Klima. Deine Gedanken dazu?
Meine Gedanken dazu, Erfolgsgeschichten. Wir haben viel geschafft. Eine Erfolgsgeschichte ist sicherlich das Pariser Abkommen, wo sich 190 Nationen der Welt dazu verpflichtet haben, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad, im besten Fall bei diesem 1,5 Grad Limit einzubremsen. Das ist für mich die größte Erfolgsgeschichte, mal, wo alle sich einmal klar deklariert haben und bekannt dafür haben, Klimaschutz zu betreiben. Und Erfolgsgeschichten im Vergleich, die kommen immer wieder auch von einer Seite, wo man es nicht erwarten würde, dass eine Erfolgsgeschichte ist. Ich werde dann sehr oft auch von Menschen, die den Klimawandel noch nicht ganz verstanden haben, auch darauf aufmerksam gemacht. Früher hat man Angst gemacht vor dem sauren Regen oder vor dem Ozonloch. Und dann sage ich immer, vielen Dank, das sind gute Beispiele. Der saure Regen und das Waldsterben ist nicht von alleine weggegangen. Wir haben gehandelt. Das Ozonloch hat sich nicht von alleine wieder geschlossen. Wir haben weltweit global FCKWs verboten und daher erholt sich die Ozonschicht. Und das sind Erfolgsgeschichten. Wir sind in der Lage, und das sind die Beweise, wir können globale Krisen, globale Herausforderungen annehmen und globale Probleme global gemeinsam lösen. Das ist alles eine riesen Erfolgsgeschichte und da kann man schon was anfangen damit.
Ich hatte auch einen ähnlichen Start mit Irene Neverla, der Professorin von Journalismus und Kommunikationswissenschaft, bietet sich jetzt aber auch bei dir an. Beim Panel zwischen Alarmismus und Bagatellisierung, wie geht Klimakommunikation? Da warst du ja auch mit dabei. Du als Wettermoderator hast ja auch gewissermaßen einen Einfluss darauf, wie Wetter und wie Klima kommuniziert wird.
Und wenn ich wüsste, wie man das richtig macht, dann würden wir nicht mehr da sitzen. Also ich versuche wirklich auf allen Kanälen, die Menschen spezifisch zu erreichen. Das heißt, ich spreche im Fernsehen natürlich anders über den Klimawandel als in Vorträgen. Ich habe mein Buch anders geschrieben. Das war mir ganz wichtig, dass es jeder versteht. Also ein sehr einfaches Buch auch zu lesen, aber das trotzdem klar ist. Aber wenn wir den Weg gefunden hätten, wie man richtig über die Klimakrise kommuniziert, dann hätten es alle verstanden und wir würden nicht mehr so viel drüber reden, sondern viel mehr handeln. Das heißt, wir sind weiter auf der Suche und da ist auch der Alpen-Klimagipfel ein gutes Forum. Wir sehen hier so viele Bereiche, die betroffen sind vom Wandel, den wir einfach gerade hier im Alpenraum brutal erleben. Da ist betroffen der Tourismus, die Wirtschaft natürlich, der ganze Alpenbereich, die Infrastruktur. Und wir sehen, dass alle Bereiche anders damit umgehen und auch anders darüber sprechen. Und hier kann man viel lernen, wo wir ansetzen müssen. Und ich glaube, dieser Bereich zwischen wir verharmlosen das Ding oder ignorieren es oder verleugnen es, und Panik mache, da ist so viel Platz und da haben wir in diesen 2 Tagen sehr viel Menschen sprechen gehört, die in allen Sektoren Platz gefunden haben und es braucht jeden davon.
Du sagst es ja, du berichtest je nach Medium anders darüber. Du hast ja auch, in Moderation gibt es ja auch immer andere Techniken, die man benutzt, die jetzt vielleicht Leuten, die jetzt nicht vom Fach sind, nicht bewusst sind. Wie wichtig ist es denn, eine Wettermoderation richtig aufzubauen, damit es vielleicht eben nicht diese gewissen Sachen triggert, diesen Alarmismus?
Es ist extrem wichtig und manchmal aber auch nötig zu triggern. Also ich glaube, man muss beides machen. Man muss die meiste Zeit mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren, das ist das Wichtigste. Und so, dass es wirklich jeder und jede verstehen kann, wenn sie es verstehen wollen. Und dann musst du auch mal gelegentlich deutlich provokanter, lauter und kontroverser etwas in die Menge, in den Raum, ins Internet, ins Fernsehen stellen, weil dann geht eine sehr spannende Diskussion los. Ja? Weil natürlich ist es wichtig, etwas zu erklären und alle sagen, okay, jetzt haben wir es verstanden, passt. Aber es ist auch wichtig, einmal was hinzuwerfen, wo dann wirklich eine sehr kontroverse Diskussion entsteht, die wächst und aus der dann wieder was entstehen kann, was ich am Anfang vielleicht alleine gar nicht auslösen hätte können.
Und du sagst ja, man muss es so erklären, dass es eben alle verstehen. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen dem, was jetzt Expertinnen und Experten untereinander diskutieren und dem, was schlussendlich an die Öffentlichkeit gelangt?
Da gibt es natürlich einen großen Unterschied, wenn du jetzt wirklich an einer Fachtagung für Klimawandel bist. Ja, da ist ja schon mal ganz wichtig, worum geht's? Geht's um die Kipppunkte, die wir in den Ozeanen jetzt diskutieren, zum Beispiel über die meridionale Umweltströmung, wo der Golfstrom ein Teil davon ist. Da geht's in Details, die die meisten Menschen wirklich schwer verstehen können, die auch nicht so wichtig sind, im Detail zu erfassen. Es gibt aber mittlerweile auch in der Wissenschaft gute Studienautoren und Autorinnen, die so schreiben, dass es wirklich auch fast jeder lesen und verstehen kann. Auch die Wissenschaft hat gelernt, richtig zu kommunizieren. Früher hat es das viel mehr gebraucht, diese Aufgabe des Kommunikations, sagen wir mal Expertinnen oder kommunikationsfreudige Menschen, das Wissen sich angeeignet haben und für Normalverbraucher übersetzt haben. Das ist ja auch beim Wetter. Also Meteorologie ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig kompliziert, und wenn ich mein Studium Wissen mit dir oder mit meinem Publikum teilen würde im Wetterbericht, würden viele sagen, wovon redet der? Da gibt's Vorticity und da gibt's Jetstream und Streak und also wirklich wahnsinnig komplizierte Sache. Das heißt, du musst dein Expertenwissen für den Wetternormalverbraucher übersetzen, und das ist in der Klimawissenschaft extrem wichtig. Es ist ein sehr schwieriges Thema, eins, das auch nicht die einfache Lösung hat, und hier ist Kommunikation extrem wichtig und die muss verstanden werden.
Ist das vielleicht in deinem privaten Alltag dann auch der Fall? Du wirst ja wahrscheinlich auch deine Expertise ein bisschen einbringen, wenn man über das Wetter redet, dass du da ja ein bisschen zurückschrauben musst und das dann verständlich erklären?
Verständlich erklären ist meine Aufgabe schlechthin. Das ist in meinen Büchern, das ist im Fernsehen, das war im Radio immer gefragt, und das handhabe ich auch so. Es hat keinen Sinn, irgendjemand spüren zu lassen, ich bin so gescheit, weil ich erkläre es jetzt so, dass du nichts verstehst, sondern ich rede mit Menschen ganz normal, ja. Und merke aber dann doch, dass es natürlich manchmal passiert, dass eigentlich jemand nur so oberflächlich jetzt geschwind mal übers Wetter reden will und ich dann aber abschweife in die großen Zusammenhänge. Moment, ich wollte eigentlich nur an das Gespräch beginnen. Da muss man vielleicht da aufpassen.
Wie genau lässt sich denn das Wetter heute vorhersagen? Da spalten sich ja teilweise auch die Meinungen. Dann heißt es, ach, die wissen ja selber nicht, wie das Wetter wird. Wie genau ist das heutzutage?
Genau, das ist das Gute. Also Meinungen gibt es immer, und schauen wir uns die Fakten an. Also das jetzt mache ich das doch schon sehr lang. Ich habe tatsächlich in den 90er Jahren studiert, in den 90er Jahren auch mit professioneller Wettervorhersage begonnen. Und das war aus heutiger Sicht damals schon ziemlich lausig noch. Aber schon deutlich besser als zum Beispiel damals, 10, 20 Jahre früher. Wir haben damals die Möglichkeit gehabt, 3 Tage vorhersagen zu können. Darüber hinaus war es wirklich schwierig, teilweise auch nicht möglich. Wir haben heute die Möglichkeit, 15 Tage zu berechnen. Das machen wir auch. Also wir schauen jetzt 15 Tage voraus. Und die Trefferquote für die nächsten 3 Tage ist mittlerweile über 90%. Wobei das auch sehr schwierig ist, wann ist denn die Prognose richtig? Also Verifikation von Prognosen ist auch nicht trivial. Es ist nicht so zu sagen, heute stimmt es aber, was Sie vorher gesagt haben, denn ab wann stimmt es nicht? Wenn es 0,5 Grad neben dem angegebenen Höchstwert ist, wird niemand sagen, es ist daneben, aber tatsächlich schon nicht korrekt vorhergesagt. Das heißt, die Güte der Prognosen ist wahnsinnig angestiegen, und wir sehen es auch in der Zufriedenheit der Wetterkonsumenten. Gerade weil wir hier oben fast auf 3000 Meter jetzt sitzen, wenn du eine Bergtour planst, du kannst dich schon sehr gut verlassen drauf. Wir haben auch Wetterlagen, wo wir klar sagen, morgen nicht in die Berge. Und wir haben Wetterlagen, wo wir sagen, bis 13 Uhr kannst du raufgehen, dann wird es gefährlich, ab 15 Uhr wird es sicher regnen. Also du kannst das für den nächsten Tag speziell wirklich schon annähernd im Stundenbereich genau vorhersagen, was passieren wird, und es trifft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein.
Und als Wettermoderator und Meteorologe beschäftigst du dich ja tagtäglich mit dem Thema. Fallen dir vielleicht bestimmte kleine Änderungen auf, die jetzt anderen nicht auffallen?
Welche Veränderungen meinst du?
Klimatische Veränderungen, Wetterveränderungen.
Ja, also das sind keine kleinen mehr, sondern riesige. Also man kann, also ich glaube, nehmen wir mal so die grundlegenden Dinge, die sich geändert hat. Wann gibt's den ersten 30er des Jahres? Ja, also wir hatten heuer den frühesten aller Zeiten am 10. April. Das ist 10 Tage früher als bisher üblich. Also die erste Hitze kommt immer früher, das merken wir ja auch in der Natur. Wenn nicht völlig entfremdet von der Natur ist, merkt das, dass die Dinge früher blühen. Allergiker leider auch, weil die Pollensaison hat sich enorm ausgedehnt. Und wenn wir uns die Fakten dazu anschauen, 30 Grad Tage ist so ein gutes Maß für Veränderungen. Das war so 1970, 1980. Da gab es übrigens noch einen Sommer, da gab es in Wien kein einziges Mal 30 Grad. Das war 1975. Aber normal waren damals zwischen 3 und 15 Tage mit 30 Grad und mehr. Jetzt haben wir Sommer mit 42 dieser heißen Tage. Eine enorme Steigerung und auch nicht mehr knapp über 30, sondern wir haben ja am 8.8.2013 auch zum ersten Mal 40 Grad in Österreich erreicht. Das sind Dinge, die häufiger werden. Hitzetage, sie kommen früher, die Hitzewellen dauern länger. Die Temperaturen gehen in die Höhe, 40 Grad werden bald öfter auftreten. Das sind die Dinge, die wir merken und jetzt auch, gerade auch heuer wieder extrem Wetterereignisse. Flut in Süddeutschland, verheerende Regengüsse in der Steiermark, im Burgenland, wo wirklich in Deutsch-Feistritz Lebensgefahr ausgerufen wurde. Und zu Recht, weil die Bestand, und wir haben sie jetzt gesehen in Zermatt in der Schweiz, hier ist ein Ort, wo man es fast nicht für möglich gehalten hat, von der Außenwelt abgeschnitten, weil wir Regenmassen erleben, die ohne Klimawandel in der Art und Weise nicht möglich wären.
Hast du vielleicht auch Langzeitprognosen, wie sich das jetzt im Alpenraum auch verändern wird?
Klar, und da muss man aber differenzieren. Prognosen machen wir beim Wetter. Hier gehen wir auf die physikalischen aktuellen Zustände der Atmosphäre ein und rechnen mit physikalischen Gesetzen, was passiert. Das wird ja oft gesagt, ja, Wetterprognose kannst du für 3 Tage machen, aber du willst wissen, wie in 100 Jahren das Klima ist. Richtig, weil beim Klima machen wir keine Prognosen, sondern berechnen Szenarien. Und das ist etwas anderes. Und mit den Szenarien hat es vor allem eins auf sich, wenn wir jetzt wirklich 30, 40, 50 Jahre oder vielleicht 100 Jahre vorausschauen, kann man nicht sagen, so wird's, denn es hängt ja davon ab, was wir tun oder was wir nicht tun. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unsere Zukunft gestalten. Positiv, indem wir Klimaschutz betreiben, oder negativ, indem wir so weiter tun wie bisher, dann wird's übel. Wir sind im Alpenraum doppelt so stark von der Erwärmung betroffen wie im globalen Mittel. Und das hat Auswirkungen. Wir haben es von Andrea Fischer in einem Vortrag gehört, 3/4 der Gletscherflächen in Österreich sind bereits verschwunden. Die Gletscher in Österreich sind auch nicht mehr zu retten. Also das ist eine Prognose, die zu 100% eintreffen wird. In diesem Jahrhundert werden die heimischen Gletscher verschwinden. Das hat wahnsinnige Auswirkungen, weil hier ja sehr viele Spannungen entstehen, wenn das Eis nicht mehr zusammenhält oder das Eis in den Steinen zu Wasser wird. Also wir werden Hangrutschungen erleben, wir werden Wassermassenabflüsse erleben, weil auch im Winter viel Niederschlag nicht mal Schnee fällt, der dann gespeichert mal ist, bis er schmilzt, sondern sofort als Regen abfließt, noch Schneeschmelze mitnimmt und das auch unsere Abwassersysteme, seien es natürliche Berge oder Kanäle, nicht mehr tragen können. Unsere Infrastruktur ist auf die neuen Bedingungen, die uns der Klimawandel beschert, noch nicht richtig eingestellt. Wir müssen uns anpassen.
Das heißt, du siehst Österreich noch nicht auf einem wirklich guten Weg, was den Kampf gegen den Klimawandel anbelangt?
Nein, und wir sehen weltweit noch kein einziges Land auf einem guten Kurs. Wir sind nicht auf Kurs, die Pariser Ziele einzuhalten. Wir sind in Österreich nicht auf Kurs, die EU-Ziele einzuhalten. Die EU-Ziele sind klar, dass wir 2050 klimaneutral sind. Das heißt CO2-neutral, null, netto null Emissionen. Österreich will ja selbst 2040 dieses Ziel erreicht haben. Die aktuelle Regierung hat das im Regierungspapier. Das ist derzeit nicht erreichbar. Wir sind auf einem falschen Kurs. Das ist verheerend für die Entwicklung des Klimas, wird aber auch teuer, denn dafür gibt es Strafzahlungen in der Höhe von Milliarden, die Österreich dann leisten muss.
Aber findest du nicht, dass sich auch schon positive Dinge tun? Also zu wenig vielleicht? Ja. Aber es tut sich schon was.
Ich bin ein gnadenloser Optimist und natürlich, das ist auch das Schöne an solchen Ereignissen, wir sehen, dass an allen Ecken und Enden schon was getan wird. Mhm. Vieles in die richtige Richtung. Wir sehen Anpassungsmaßnahmen, die sind nötig, das geht schneller. Die Minderungsmaßnahmen, das heißt das CO2 einsparen, was wirklich jetzt dringend nötig wäre, wir messen ja da oben CO2, wir sind bei über 425 Parts per Million, das waren bei meiner Geburt noch 325, also auch hier ein radikaler Anstieg, der die Temperatur in die Höhe reißt. So, wir müssen raus aus den Emissionen und da tun wir zu wenig. Wir hatten bis 2022, soweit können wir sagen, ansteigende Emissionen. Das heißt, Österreich hat jedes Jahr mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Jahr davor. Das heißt, wir können überhaupt nicht davon reden, dass wir am richtigen Weg sind. Wir müssen erstmal den Anstieg stoppen und dann beginnen zu reduzieren unsere Emissionen. Und dort sind wir noch nicht. Und wir haben die Problemfelder, das ist in Österreich der Verkehr. Das ist ein Riesenthema, das sind 30% der Emissionen fast und die waren bis zuletzt ansteigend. Das heißt, wir müssen unser Auto stehen lassen, Öffis nehmen, Fahrrad fahren, das sind die einfachen Dinge. Wir müssen über unsere Ernährung reden, weniger tierische Produkte, mehr Alternativen und wir müssen über die Energie reden. Da sind wir auf einem guten Weg, von vornherein, weil wir sehr früh erkannt haben, dass Wasserkraft sehr vernünftig ist und probieren es jetzt auch mit vermehrt Wind- und Sonnenenergie. Sonnenenergie boomt, auch aufgrund von sehr intelligenter Förderungspolitik bei Windkraft. Das Burgenland ist stromautark, das heißt, die erzeugen mit Sonne und Wind mehr Strom in der Bilanz, als sie im Jahr verbrauchen. Aber wir haben hier in Tirol, aber auch in Vorarlberg und Salzburg noch keine einzige Windkraftanlage. Die fehlen noch.
Damit sind wir schon leider am Ende angelangt. Wir haben aber immer noch ein Word Wrap, also 5 kurze Fragen, 5 kurze Antworten. Okay. Zu Beginn, du hast es jetzt zwar schon ein bisschen beantwortet, aber hättest du vielleicht doch ein Beispiel für ein Land, das vieles richtig macht?
Also da fällt mir spontan Bhutan ein. Bhutan ist bereits CO2-neutral. Das ist in einem kleinen Land einfach viel Wald, wenig Industrie. Das heißt, die stoßen nicht mehr CO2 aus, als sie auf anderem Weg wieder binden können. Das ist toll.
Ein Themengebiet, das du am liebsten untersuchst?
Ein Themengebiet, das ich am liebsten untersuche? Das ist tatsächlich der Klimawandel in Österreich, weil wir sehr stark betroffen sind.
Und wenn du eine Wettersuperkraft haben könntest, welche würde dir da einfallen?
Ich würde alles tun, damit wir weiterhin das Wetter, nicht das Klima, sondern Wetter nicht beeinflussen könnten. Da gibt es ja immer die Wünsche, mach es doch sonniger, mach es doch nasser. Die Landwirte haben andere Bedürfnisse als der Urlauber. Ich glaube, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir die Möglichkeiten hätten, unser Wetter zu verändern. Nochmal, das Klima können wir verändern, das sollten wir auch tun, das Wetter Gott sei Dank nicht.
Welches Wetter passt am besten zu deinem Charakter?
Ah, ja, sonniges und nicht zu heißes.
Und welche Schulnote würdest du der österreichischen Klimapolitik geben?
Ich tendiere zu 3 bis 4.
Kurz, knapp, klimafreundlich. Das war der Klimaquickie Nummer 12. Es gibt jeden Montag eine neue Ausgabe auf allen gängigen Plattformen zu hören, auf Spotify, Apple, Google Podcasts und so weiter und eben auch zu sehen auf unserem YouTube-Channel der ProMedia. Gerne folgen, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst. Auch auf Instagram vielleicht ein Like dalassen, promedia.kommunikation, damit man da alle Infos bekommt. Ja, lieber Markus, vielen Dank für die Einführung in die Meteorologie und ins Wetter oder in die Wettermoderation.
Ich danke, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Freut mich sehr. Und du darfst jetzt, es ist so ein kleines Staffelfinale, kann man sagen, hier auf der Zugspitze auf knapp 3000 Metern beim Alpenklimagipfel. Du darfst jetzt nochmal einen Begriff auf unsere Klimawand schreiben und diese vervollständigen.
Auf die Klima. Ich darf mir aussuchen, was, ganz egal was.
Genau.
Ich habe letztens bei einem Klimawandel-Vortrag versucht, das Publikum mitzunehmen. Mhm. Und das war sehr lustig, weil es ging um all die Krisen, vor denen wir stehen. Wir haben sehr oft das Gefühl, oh, wir schaffen das nicht mehr. Wir haben einen wirklich verheerenden Krieg in der Ukraine. Wir haben die Klimakrise. Wir haben so viele Krisen zu bewältigen. Und wir standen vor der Frage, können wir das überhaupt schaffen? Und bei können wir das schaffen, habe ich die Menschen gefragt, was ihnen einfällt. Was würde dir einfallen?
Bob der Baumeister.
Yes, und das war's. Und was sagt Bob der Baumeister, wenn wir fragen, können wir das schaffen?
Jo, wir schaffen das.
Und das werde ich jetzt da draufschreiben, weil ich glaube dran.
Sehr gut, sehr gut. Ja, haben wir diesmal den Begriff, nehmen wir noch mit in diesem Podcast. Und genau, danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Klimaquickies. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Bis dahin und bleibt nachhaltig und heute ende ich mit Jo,
wir schaffen das.